Ihr Lieben, als meine Frau Dagmar und ich heute Morgen wach geworden sind und wir haben aus dem Fenster rausgeguckt, dann war das Novemberstimmung, wie man sie sich nicht besser und auch nicht schlimmer vorstellen konnte. Kaum richtig hell, der Himmel verhangen, nieselig, von Sonne weit und breit keine Spur. Und wir gehören vielleicht auch zu denen, die aufpassen müssen, dass uns das nicht auf die Stimmung schlägt. Ich freue mich, dass ihr trotzdem gekommen seid, trotz Novemberstimmung heute Morgen. Und ich lade euch ein, heute Morgen in diesem Gottesdienst uns zu orientieren an der Gebetslesung, die wir haben. Und ich möchte ganz bewusst, bevor ich diese Gebetslesung zur Hand nehme, den Bibeltext, den Abschnitt lesen, der das Thema unserer Gebetslesung dieses Jahr und insbesondere heute bestimmt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, vielleicht auch mit dem Handy eure Bibel, euer Handy als Bibel benutzt, lade ich euch ein, diesen Abschnitt aufzuschlagen in Matthäus Evangelium Kapitel 7. Es ist das Ende der Bergpredigt und das Bild von Jesus zu lesen, was er beschreibt in Matthäus 7 von Vers 24 bis Vers 28. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem törichten Mann, tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus aus Sand baute. Und als ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das war schon immer eine tolle Kindergeschichte. Dieses einstürzende Haus konnte man mit Kindern toll spielen. Aber das ist mehr als eine Kindergeschichte. Es ist die Take-Home-Message Jesu am Ende seiner Bergpredigt. Und vor dem Hintergrund dieser Take-Home-Message möchte ich mit euch heute so ein wenig aus dieser Gebetslesung, aus dem Heft, das wir haben, herausnehmen. Gebetslesung hat in der Adventgemeinde eine lange Tradition und gehört irgendwo zur adventistischen Identität. Gleichzeitig erleben wir, gerade auch an Gebetslesungen, Veränderungen. Veränderungen in der Gestaltung, Veränderungen am Interesse der Gemeindeglieder an dieser Gebetslesung und Veränderungen in der Wahrnehmung dieser Gebetslesung. Adventistische Gebetslesung ist nie entstanden durch einen Beschluss eines adventistischen Gremiums. Es gibt keinen Strategieplan, der Gebetslesung ins Leben rief, und es gab nie ein systematisches Konzept. Es gibt kein historisches Datum für den Beginn der Gebetswoche in der Adventgemeinde. Sie ist einfach gewachsen aus dem Bedürfnis, Glauben im Gebet gemeinsam zu gestalten. Und seit über 100 Jahren erleben wir dieses Spannungsfeld, auf der einen Seite den gewachsenen und traditionellen Wert zu erhalten, auf der anderen Seite Gebetslesung so zu gestalten, dass sie aktuell ist und nicht verstaubt wirkt. Und ich möchte dieses Doppelte heute Morgen so ein wenig in unseren Gottesdienst tragen. Diesen Wert der Vergangenheit zu schätzen, aber nicht in der Tradition hängen zu bleiben. Vor diesem Hintergrund gibt es seit einigen Jahren in Deutschland zwei Gebetslesungen. Die weltweite und die für Deutschland. Und auch dieses Doppelte möchte ich mitnehmen heute in unseren Gottesdienst. Gebetslesung zu verstehen als Gebet hier vor Ort in unserer Gemeinde, aber auch mit dem Blick über den Rand unserer Gemeinde hinaus in unsere in weltweite Adventgemeinde. Und Gebetslesung zu verbinden mit den drei Elementen, die immer dazugehört haben. Die Bedeutung des Gebets, Gemeinschaft und die Wiederholung, der jährliche Akzent, dieses Gebet immer wieder neu zu aktualisieren. Thema dieser Gebetslesung dieses Jahr heißt, ich werde gehen und Gottes Wort weitergeben. Und wenn man in dieses Heft reinguckt, werden wir konfrontiert mit einer geballten Ladung an Vorabinformationen an die Adventgemeinde und auch an unsere Gemeinde in Waldfriede, durch Ted Wilson, unseren Generalkonferenzpräsidenten, durch Mario Brito, den Präsidenten unserer Division. Und es geht um das Thema Bedeutung der Bibel für unseren Glauben. Ted Wilson betont, dass das Entscheidende ist nicht, dass 80 Millionen Bibeln im Jahr verkauft werden, nicht der Verkaufserfolg, nicht großartige Statistiken sind entscheidend, sondern wie die Bibel wirkt auf uns Menschen und was sie bewirkt. Ich lade euch ein, zwei, drei Sätze zu lesen, zunächst aus der Einleitung, die uns Mario Brito schreibt. Und ich lese ganz am Anfang aus dem Vorwort: Unsere Gesellschaft steht mit dem Individualismus und den Spaltungen, die uns überall begegnen, in krassem Gegensatz zu der Einheit und Selbstlosigkeit, die christliche Gemeinschaften verkörpern sollen. Dieser globale Trend der Polarisierung, von dem wir alle betroffen sind, angefangen von unseren Familien, über unsere Arbeitsplätze und dem Gemeinwesen und noch darüber hinaus, unterstreicht, wie dringend notwendig es für uns ist, diese christlichen Werte anzunehmen. Als Christen sollten wir uns immer daran erinnern, dass Gott in seiner unendlichen Weisheit den Menschen im Plural geschaffen hat, als Mann und Frau. Die Pluralität der Menschheit in ihrer Vielfalt und Komplementarität ist ein unschätzbares Gut, das in allen Bereichen des Lebens verstanden und genutzt werden sollte. Die Gebetswochen sind ein wesentliches Element im Leben der weltweiten adventistischen Familie. Sie sollen ein offenes Fenster zum Himmel sein, eine Zeit, in der wir uns Gott neu übergeben und uns besonders für ihn und unsere Mitgläubigen Zeit nehmen, um sein Wort zu lesen, zu studieren und darüber nachzudenken, eine Zeit, um zu beten und seinen Namen zu preisen, ihn um unsere Dankopfer zu bringen und uns mit unserer Familie und unseren Freunden über seine Liebe und Fürsorge auszutauschen. Wenn ich ein klein wenig weiterblättere, dann finde ich in der ersten Lesung, weltweiten Lesung, zwei markante Sätze mit Bildern untermalt und ich möchte sie hier zitieren. Das eine auf Seite 9: Die Bibel ist das lebendige Wort Gottes, sie ist das Fundament der Gemeinde und dient als Leitfaden für unseren Glauben und unsere Praxis. Sie offenbart Gottes Willen und vermittelt uns zeitlose Lehren, die wir in allen Bereichen unseres Lebens anwenden können. Wenn ich zurückblättere auf Seite 7, finde ich, die Bewegung der Adventisten hat die Heilige Schrift von Anfang an zu ihrer Grundlage gemacht und sie ist als Licht gesehen, das ihr die Richtung gewiesen hat. Wir verstehen uns als Adventgemeinde als ein Volk der Bibel und berufen uns in unserem Glauben auf dieses Wort, auf diese Wahrheit. Ich möchte einige Sätze aus der ersten Lesung von Ted Wilson zitieren. Jesus beendete seine großartige Predigt mit einer eindringlichen Veranschaulichung, die deutlich machte, wie wichtig es ist, die Worte, die er gesprochen hatte, in die Tat umzusetzen. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus aus Sand baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Auf diesem Fundament hat Christus seine Gemeinde gebaut. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Durch die Jahrhunderte hindurch sprach Gott weiter durch sein Wort und führte sein Volk aus der Dunkelheit zu hellerem Licht. Die Bewegung der Siebenten-Tags-Adventisten hat die Heilige Schrift von Anfang an zu ihrer Grundlage gemacht und sie als das Licht gesehen, das ihr die Richtung gewiesen hat. Die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Sie ist das Fundament der Gemeinde und dient als Leitfaden für unseren Glauben und unsere Praxis. Sie offenbart Gottes Willen und vermittelt uns zeitlose Lehren, die wir in allen Bereichen unseres Lebens anwenden können. Als ich mir diese Lektion, diese Bibelbetrachtung, diese Gebetslesung anschaute, diese Texte von Ted Wilson liest, war ich gespannt, was der deutsche Teil schreiben würde. Und als ich diesen deutschen Teil aufschlug, habe ich festgestellt, er besteht ausschließlich zu 100% aus Zitaten von Ellen White. Ellen White verstarb 1915. Das heißt, alles, was ich jetzt lesen würde, ist mindestens 110 Jahre alt. Die Zeit ist weitergegangen und ich glaube, die Frage ist berechtigt, wie aktuell kann das sein, was mindestens 150 Jahre alt ist? Ich gebe zu, es ist eine Auswahl. Ellen White hat vielleicht etwa 50.000 Seiten geschrieben. Und ich habe einmal geblättert und geguckt, wer diese Auswahl getroffen hat. Es steht nicht in dieser Gebetslesung, wer die Auswahl getroffen hat, aber es steht drin, wer sie redigiert hat. Frauke, geborene Nier. Einige von euch kennen sie vielleicht, die Schwester von Ralf Nier, die hier mal einige Jahre gearbeitet hat. Und Thomas Lobitz. Und ich wähle nochmal aus. Ich wähle aus dieser Auswahl nochmal einige Sätze und greife sie heraus. Und was mir auffiel, dass diese mindestens 110, 115 Jahre alte Literatur Dinge anspricht, die in unserer Zeit heute aktuell sind. Wir leben heute in einer Zeit, in der zu Recht gefragt werden kann, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Menschliche Argumentationen und Vorstellungen untergraben die Inspiration des Wortes Gottes. Das Denken der Menschen ist unterschiedlich. Im Verstand, der durch eine andere Bildung und Denkweise geprägt ist, rufen dieselben Worte andere Vorstellungen hervor. Daher ist es schwierig, jemanden mit einem anderen Temperament, anderer Bildung und anderer Denkweise durch die Sprache genau dieselben Vorstellungen zu vermitteln, die einem selbst klar und deutlich vor Augen steht. Die Verfasser der Bibel mussten ihre Gedanken in menschlicher Sprache zum Ausdruck bringen. Die Bibel ist von Menschen und Frauen geschrieben worden, die vom Heiligen Geist inspiriert waren, weil das Verständnis von Sprache unvollkommen ist und der menschliche Verstand verdorben ist, lesen und verstehen viele die Bibel, um sich selbst zufriedenzustellen. Die Schwierigkeiten liegen nicht in der Bibel. An der Stelle lade ich euch ein, ein paar Bilder anzusehen. Ich habe einige Bilder zusammengestellt über das, wie Menschen sich Glauben in den vergangenen 2000 Jahren vorgestellt haben. Und dass das nur als Auswahl geht, denke ich, ist selbstverständlich. Und jetzt muss ich mich mal irgendwo hinstellen, dass ich die Bilder auch sehe.
Und ich habe mich ganz bewusst für eher volkstümliche Bilder entschieden. Jesus Christus mit seinem Bild von dem Haus, das auf Fels zu bauen ist, unter dem Risiko, dass es vom Sturm verweht wird. Und ich möchte ein klein wenig über biblischen Glauben reden, wie er verstanden wurde, wie er gelebt wurde, wie Menschen im Glauben Dinge erlebt haben, was der Glaube mit Menschen erlebt hat.
Danke. Was durch biblischen Glauben erreicht worden ist, wo das Fundament der Bibel vielleicht auch verloren gegangen ist und wo biblischer Glaube Hoffnung und Vision vermittelt hat. Mit Impulsen, mit Denkanstößen, mit Impressionen. So hat sich Leonardo da Vinci um 1500 den Beginn des Neuen Testaments vorgestellt, das Abendmahl Jesu, gemalt für die Dominikaner, für das Dominikanerkloster in Mailand, 1500 Jahre nach diesem Abendmahl. Einer der letzten aus der ersten Generation, Johannes auf Patmos. Christenverfolgung im 2. Jahrhundert im Römischen Reich. Säulenheilige seit dem 4. und 5. Jahrhundert, für uns heute kaum vorstellbar, sich biblischen Glauben so gestalten zu wollen. Martin von Tours, im 4. Jahrhundert, aufgewachsen in Ungarn, gestorben in Tours, seit dem 4. Jahrhundert verehrt, glorifiziert und heilig gesprochen. Und wir alle kennen den Martinstag. Und vielleicht haben unsere Kinder den diese Woche auch wieder mit gefeiert. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das fast 1000 Jahre Bestand hatte. Manche kennen aus dem Schulunterricht noch diesen Satz, 1077 musste Heinrich nach Canossa schieben. Der Bitt- und Bußgang des römisch-deutschen Königs Heinrich IV. Von Dezember 1076 bis 1077 zu Papst Gregor dem 7. zur Burg in Canossa, im Winter über die Alpen. Die Kreuzzüge im 11. und 12. Jahrhundert. Die Waldenser seit dem 12. Jahrhundert und es gibt sie bis heute. Jan Hus im 14. Jahrhundert, der seinen Glauben für seinen Glauben in Konstanz auf dem Scheiterhaufen 1415 sein Leben verlor. Der Ablass, die Indulgenz, sarkastisch die römische Gnade. Martin Luther, hier die Schlosskirche zu Wittenberg, wo er seine 95 Thesen anschlug. Die Wartburg, wo er die Bibel übersetzte, sein Arbeitszimmer, der Reichstag zu Worms, wo er gesagt haben soll, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Die Hugenotten seit dem 16. Jahrhundert und wie wir Hugenotten heute treffen würden. Die Hutterer, die seit 500 Jahren kaum etwas von ihrer Tradition aufgegeben haben. Die Amish People, und der eine und andere hat sie vielleicht besucht in Pennsylvania, wenn er auf USA-Reise war. Paul Gerhard, der biblischen Glauben gelebt hat im 30-jährigen Krieg und mit vielen seiner Lieder uns bis heute erhalten ist. Christliche Mission im 19. Jahrhundert, ein ganzer Kontinent, Afrika, wurde durch diese christliche Mission neu erreicht. Und christliche Mission im 19. Jahrhundert ist nicht denkbar ohne William Miller, der Vorfahre von der Adventgemeinde und das Datum 1844. Hier einige der Gründerväter unserer Freikirche, Joseph Bates, James und Ellen White, John Evans Andrews,
oder Michael Tschechowski ein Europäer. Auch ohne Ellen White wäre unsere Freikirche die Entstehung kaum denkbar. Hier mit ihrem Mann, mit ihrer Familie, auf einer der Generalkonferenzen, wo sie sprach. Aber nicht nur Adventisten, ich denke an Friedrich von Bodelschwing, der im 19. Jahrhundert die Bodelschwingschen Anstalten gegründet hatte in Bethel, in Bielefeld, von den Anfängen bis zu dem, was man dort heute sieht. Ich denke an Friedrich Dietrich Bonhoeffer, der 1945 nicht überlebte. Ich denke auch an den Mauerfall, der sich dieses Jahr wieder gejährt hat. Es begann mit friedlichen Demonstrationen und Ausgangspunkt waren Kirchen in Leipzig. Denke an David Alaba, in einer adventistischen Familie groß geworden, gläubig, Fußballprofi. Oder Herbert Blomstedt, der seine Musik als Mission versteht. Aber zurück zur Adventgemeinde. Diese Gemeinde genießt seit Jahrzehnten diesen Ruf, dieses Wort, ein Volk der Bibel. Und ich denke, dass dieses Wort Volk der Bibel mehr ist als Tradition und Nostalgie. Adventgemeinde lebt. Sie lebt mit Musik. Adventgemeinde lebt durch Brückenbauer. Adventgemeinde lebt in Berlin. Sie hat Corona überlebt. Und sie lebt in Waldfriede. Noch sind die Konturen etwas unscharf, aber wir leben mit der Gewissheit aus Matthäus 7, Vers 24 bis 28.
Ellen White beschreibt die Vielfalt, die zum Glauben zu uns Menschen dazugehört. Sie beschreibt, wie unterschiedlich wir sind. Und ich erlebe das immer wieder. Ich denke an Konrad Adenauer, der als Bundeskanzler, als erster Bundeskanzler einmal gesagt hat, wir leben alle unter der gleichen Sonne, aber wir haben alle einen unterschiedlichen Horizont. Der eine oder andere ist von euch bestimmt schon geflogen. Ich finde es immer faszinierend, vom Flugzeug aus die Sonne im Hintergrund auf Wolken zu schauen. Wie sie grau, weiß, blau, schwarz glänzen mit ihren Schattierungen. So sehen Wolken vom Flugzeug von oben aus. Wir waren mehr als einmal hoch im Norden und haben Mitternachtssonne erlebt. Dieselben Wolken, die von oben grau und schwarz und weiß und blau aussehen, sehen, wenn sie von unten bestrahlt werden, von der Sonne, die am Horizont steht, plötzlich gelb und rot und ganz andersfarbig aus. Wir leben in diesem von Gott gewollten Variantenreichtum und dürfen diese Vielfalt in unserem Glauben positiv erleben. Und auf der Basis der Bibel unseren Glauben an Gott aufbauen wie ein Haus, das auf einem Stein, auf einem Fels gebaut ist, und nicht im Sand oder in einer Sanderfläche im Sturm verkippt. Und ich möchte euch zu dieser Unterschiedlichkeit im Glauben eine kleine Episode aus unserer Familie erzählen. Ich habe sie vor einigen Wochen schon mal erzählt, aber die meisten haben sie nicht gehört. Sie hat mich so beeindruckt, dass ich sie einfach nochmal als Schluss dieser Predigt erzählen möchte. Wir waren als Familie unterwegs, ich war leider nicht dabei, mit unseren Enkelkindern. Wir haben einen kleinen Enkelsohn, 4 Jahre alt, Joel. Pfiffiger, kleiner Junge. Und die Familie war auf einem Spielplatz. Die beiden Kinder, die beiden Enkelkinder, die wir haben, spielten auf diesem Spielplatz. Und plötzlich sagte unser kleiner Joel, mir ist langweilig. Wie es einem kleinen Jungen auf dem Spielplatz langweilig werden kann, weiß ich nicht. Aber es wurde ihm langweilig. Christliche Familie. Und wir haben den Joel gefragt, Joel, was können wir tun gegen die Langeweile? Und Joel sagte, wir können beten. Wie kann man beten, damit die Langeweile vorbeigeht? Und Joel sagte, ich bete jetzt, dass ein Auto am Spielplatz vorbeifährt und dann freue ich mich über das Auto. Und Joel hat gebetet, dass die Langeweile vorbeigeht dadurch, dass ein Auto am Spielplatz vorbeifährt. Und es hat nicht lange gedauert nach dem Gebet von Joel und dann fuhr ein Auto am Spielplatz vorbei. Und unsere Tochter hat Joel gefragt, Joel wirkte nicht glücklich. Er hat gefragt, Joel, warum freust du nicht? Du hast gebetet und das Auto kam. Und dann sagte der Joel, ich habe mir gewünscht, dass das Auto von der anderen Seite kommt. Mich hat das tief beeindruckt. So ein kleiner Junge, der ehrlich gesagt hat, wie er Glauben verstanden, wie er erlebt hat und auch so das typisch Menschliche aufgezeigt hat. Ich freue mich, dass Gott uns als Menschen liebt, dass er uns als Menschen anerkennt und dass er uns als Menschen nimmt. Und in dieser Hoffnung, in dieser Freude, lade ich euch ein, jetzt das Lied Nummer 444 gemeinsam zu singen, Stern, auf den ich schaue.